Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Musikstreaming-Dienste haben die Musikindustrie revolutioniert. Für die Künstlerinnen und Künstler zum Schlechten. Denn der Erlös für ein digital abgerufenes Lied liegt beim Bruchteil eines Cents. Eine Zehntel Dollarcent, um genau zu sein. Zum Guten war diese Revolution allerdings für Nutzer, denn für den monatlichen Beitrag von etwa 10 Euro steht einem auf einmal die ganze Musikgeschichte offen. Tausende von Alben. Früher hätte das Jahre gebraucht, ach, Jahrzehnte wahrscheinlich, um sich so eine Übersicht zu verschaffen und erst recht eine solche Musikmenge zu Hause anzuhäufen in Form von CDs oder Vinylschallplatten. Für die, die es nicht mehr kennen oder nie gemacht haben, man nennt das Plattensammeln. Kulturwissenschaftler Christian Elster ist Postdoc am Institut für Europäische Ethnologie der Universität Wien und er hat darüber seine Promotion verfasst, die auch als Buch erschienen ist. Popmusik sammeln. 10 ethnografische Tracks zwischen Plattenladen und Streamingportal. Darin stellt er fest, das Sammeln stirbt nicht aus durchs Streamen, es verändert sich nur. Anstelle des Kaufens tritt das Kuratieren, also das Ordnen dessen, was man vorfindet. Gehörte früher ja auch schon zum Sammeln, aber eben erst nach dem Kaufen. Christian Elster habe ich vor der Sendung gesprochen.
Guten Tag.
Herr Elster, Sie sind Selbstsammler. Von wie vielen Vinylplatten oder CDs sprechen wir denn da?
Ach, das ist übersichtlich im Verhältnis zu vieler meiner Interviewpartner, mit denen ich gesprochen habe. Ich weiß es gar nicht genau. Das ist vielleicht aber auch schon ein Symptom, das soll man immer sagen, Sie wüssten es nicht genau, aber vielleicht so 1000 oder 1200.
Na gut, da muss ich mich jetzt nicht verstecken. Bei mir sind so, ich glaube, 1600, 1800 oder sowas seit den frühen 90ern zusammengetragen. Aber total wahllos, wenn ich das kurz mal ausführen darf. Also anfangs habe ich nur meine Lieblingsbands gesucht, bis ich da die Diskografie zusammen hatte. Und irgendwann hatte ich den Wunsch, meine Sammlung soll alle Strömungen des Pop und Rock des 20. Jahrhunderts abbilden. Also was wann aktuell war, natürlich hoffnungslos. Was für ein Sammlertyp bin ich?
Ich glaube, es ist relativ typisch, dass Leute, die in diese Welt der Popkultur eintauchen, da irgendwann kein Ende mehr finden und versuchen, die Popkultur quasi in ihr Plattenregal zu bringen. Also es ist sicherlich so eine expertenhafte Art des Sammelns und eine, die versucht, vielleicht so einen Kanon abzubilden.
Und Sie selbst?
Wie gesagt, also ich finde es mit den Typisierungen schwierig, weil sie oft auch Momentaufnahmen sind, glaube ich. Und das hat sich bei mir im Laufe meines Lebens, glaube ich, sehr verändert. Ich habe sehr früh angefangen, CDs zu kaufen von meinem ersten Taschengeld mit. Und dann hat mich der Freund meines großen Bruders, der Schlagzeuger in der lokalen Punkband war, darauf gebracht, dass Vinyl doch sehr viel cooler ist als CDs. Und dann fing ich an, Schallplatten zu sammeln. Und dann ging das erst sehr genrespezifisch, alles was mit Punk und Garage Rock und Artverwandten zu tun hat. Und durch die Studie auch ist es ziemlich eingeschlafen, das Sammeln an sich. Und jetzt würde ich sagen, habe ich einen sehr viel entspannteren Umgang. Und in den letzten 10 Jahren hat sich das ohnehin sehr erweitert, mein Interesse zu allen möglichen anderen Genres hin. Aber es ist sehr viel weniger strategisch und systematisch, als das eingangs vielleicht der Fall war.
Aber war das ein wichtiger Antrieb auch, das Strategische, das eben eine Systematik zu haben, wenn man sammelt?
Ja, es geht natürlich darum, ein Verweissystem, jetzt abstrakter gesprochen, sich nach Hause zu holen. Und natürlich geht es auch um Distinktion. Also gerade irgendwie mit Anfang 20 bildete ich mir zumindest ein, dass man damit Menschen beeindrucken kann, mit einer möglichst großen Musiksammlung. Auch das kann sich im Laufe eines Lebens ja ändern. Ich habe mit genug Leuten gesprochen, die dann dauerhaft eher so Schwierigkeiten haben, als der Berufsjugendliche in der Clique zu gelten, der es nicht geschafft hat, sich von dieser Leidenschaft zu trennen, die vermeintlich auch irgendwie was Jugendliches in sich hat.
Hat sie nicht auch vermeintlich was Melancholisches oder Nostalgisches? Der Antrieb, Dinge unbedingt festhalten zu wollen? Also ich kenne Menschen, die gehen so weit und sagen, wer was sammelt, ist eigentlich depressiv.
Ja, das ist ja so ein psychologischer Diskurs, der da sehr weit geht, den ich auch mit einbezogen habe, aber eher auf die Frage hin, wie Leute denn mit diesen Bildern, die es so vom Sammler gibt, die so in der Welt sind vom Sammler, umgehen und wie sie sich dazu selbst verorten. Ich glaube, die Antriebe zu sammeln können sehr, sehr unterschiedlich sein und natürlich spielt Melancholie oder Nostalgie dabei eine Rolle, weil man mit einer Sammlung ja immer auch Erinnerungen sammelt. Also viele beschreiben ihre Sammlung ja als eine Art Tagebuch und verbinden mit bestimmten Tonträgern oder bestimmten Songs bestimmte Erinnerungen. Was ich allerdings interessant fand auch, dass die Zuschreibung der Nostalgie vielen Plattensammlern auch sehr auf den Nerv gegangen ist. Jetzt gerade im Zuge des Vinyl-Revivals der letzten 10 Jahre ist ja sehr, sehr häufig die Rede von einer nostalgischen Praxis und viele fanden das einfach das beste Medium und fanden damit nichts Nostalgisches.
Das ist nämlich finde ich doch hochinteressant. Ausgerechnet die Vinylschallplatte, so um 1990, 91 herum totgesagt und immer weniger produziert, inzwischen so gefragt, dass die wenigen Presswerke, die es noch gibt, kaum hinterherkommen. Dass also ausgehend dieser Datenträger der Vergangenheit zum Sammlermedium der Wahl geworden ist, oder? Schon kurios.
Ja, ich weiß gar nicht, ob es so sehr kurios ist. Also man darf ja nicht vergessen, dass die Schallplatte nie weg war. Also Sie haben vollkommen recht, in den 90er Jahren gab es einen tiefen Einbruch. Gleichzeitig ist es natürlich ein sehr, sehr bewährtes Medium. Also die Vinylschallplatte ist jetzt über 70 Jahre alt und ist sicherlich zu einem ikonischen Gegenstand der Popkultur geworden. Und gleichzeitig ist es das beständigste und haltbarste Tonspeichermedium, das wir kennen. Also das macht es natürlich zu einem sehr guten Sammelobjekt, wo es ja auch um das Erhalten und Bewahren geht.
Und da sind wir auch beim Haptischen. Ja? Also sie hält nicht nur das, was drauf gespeichert ist, sie macht halt auch was her. Und da sind wir dann auch bei der Distinktion, die Sie vorhin auch als Sammlerantrieb nannten. Also Sammlungen wollen gezeigt werden. Wie macht man das aber beim Streamen? Das ist jetzt schon ein bisschen öde, irgendwie Leuten auf dem Bildschirm eine mit noch so viel Liebe gezeigte oder mit noch so viel Liebe kuratierte Playlist zu zeigen.
Ja, das ist sicher richtig. Also einerseits greift man dann, glaube ich, einfach wieder zur Schallplatte. Das passiert ja gerade auch unter jungen Leuten, die teilweise diese Platten dann gar nicht hören, aber eben in den Schrank stellen, aus sicherlich auch vielerlei Gründen. Und zum anderen muss man aber, glaube ich, sehen, dass es vielleicht sehr viel mehr Möglichkeiten der Selbstdarstellung und Distinktion gibt, als es sie in analogen Zeiten gegeben hat. Also ich glaube, dass sich da vielleicht auch vieles verlagert. Also im Bereich der Musik ist es nach wie vor möglich, Playlisten zu kuratieren und die auch auf Spotify und anderen dieser Plattformen auch zu teilen mit anderen. Also das kann mit Sicherheit der Fall sein, dass das für manche den Plattenschrank ersetzt. Und man darf aber auch nicht vergessen, dass es natürlich Facebook gibt und Instagram gibt und andere Kanäle, auf denen auch sehr konkret Musiksammlungen oder Musikwissen ausgestellt wird, aber auch natürlich sehr viel anderes Wissen, das vielleicht mit der Identität einer Person zu tun hat, die vielleicht früher sich auch stärker zugespitzt und herauskristallisiert hat an so einer Sammlung oder in so einer Sammlung.
Streaming ist gleich Demokratisierung, weil die Wächter weg sind, die Musikjournalisten, die schlecht gelaunten Plattenlädenbesitzer. Gut, sie sind nicht ganz weg, aber sie sind nicht mehr so wichtig.
Mit Sicherheit ist der Zugang zur Musik ein sehr viel größerer und offenerer gewesen. Und ich habe in meiner Arbeit auch die These formuliert, dass ich schon glaube, dass diese Offenheit und diese Genregrenzen auch einbrechen im Zuge des Streamings, weil man eben nicht mehr vielleicht in den Spezialladen gehen muss, um Punk zu hören und in den nächsten Spezialladen gehen muss, um die neuesten Hip-Hop-Scheiben zu bekommen, sondern dass da natürlich der Zugang sehr viel breiter und offener ist und sicherlich einige Gatekeeper, die im Analogen sehr etabliert waren, an Macht verloren haben. Dafür haben wir natürlich jetzt neue, also Algorithmen treten da jetzt sicherlich sehr stark als Geschmacksproduzenten auch irgendwie in Kraft. Und gleichzeitig glaube ich, dass sich so sehr sich die Materialität des Sammelns im Zuge der Digitalisierung verändert, behält es schon so eine identitätsstiftende Kraft, und somit auch ein Verhältnis zur Welt herzustellen.
Streaming schafft das Sammeln nicht ab, macht es vielleicht eher etwas leichter und wahrscheinlich bunter oder zumindest stilistisch offener, sagt Kulturwissenschaftler Christian Elster. Sein Buch Popmusik sammeln, 10 ethnografische Tracks zwischen Plattenladen und Streamingportal, ist im Transkript Verlag erschienen. Herr Elster, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.